Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge Ruhestörung. Die meisten von euch waren sicherlich schon mal in einem Musikclub zum Feiern oder auch für Konzerte. Das kann zum Beispiel so klingen. Oder vielleicht auch so. Oder auch so. Wie so ein Abend eben klingen und aussehen kann, ist so unterschiedlich wie die Personen, die diese besuchen. Elektro, Rock, Hip-Hop, alles ist möglich. Doch die Clubkultur hat sich in den vergangenen Jahrzehnten geändert. Dazu haben zuletzt auch die Pandemie und die Inflation beigetragen. Einnahmeeinbrüche, gestiegene Kosten, weniger Publikum, die Liste an Faktoren ist lang. Wie sieht es also aktuell in der deutschen Clublandschaft aus? Wo liegen die Probleme und Knackpunkte? Welche Forderungen gibt es aus der Clubbranche? Und welche Maßnahmen stehen aktuell vielleicht sogar in den Startlöchern? Darüber habe ich mich für diese Folge mit Christian Ordon unterhalten von der Live-Musikkommission, dem Verband der Musikspielstätten in Deutschland. Der stellt sich nun aber erstmal selbst vor.
Ja, hallo oder moin. Mein Name ist Christian Ordon. Ich bin Geschäftsführer der Live-Musikkommission, kurz Livecom. Ich bin seit 10 Jahren im Verband, bin aber erst seit letztem Jahr Geschäftsführer. Die Livecom ist der Bundesverband der Musikspielstätten in Deutschland. Wir vertreten 550 Musikclubs, Musikbars, auch soziokulturelle Zentren sind darunter und 180 kleine bis mittlere Festivals.
Wer sollte also besser Bescheid wissen, wie es aktuell um die Clublandschaft in Deutschland steht? Bevor wir uns dem aber widmen, erfahren wir erstmal noch ein bisschen mehr über Christian Ordon. Denn wenn man sich beruflich für die Interessen der Musikspielstätten in Deutschland einsetzt, dann bedeuten einem diese Orte sicherlich auch etwas auf persönlicher Ebene.
Tatsächlich sehr viel, weil ich zum einen erstmal aus der Provinz komme. Das ist Salzwedel, das ist mittlerweile eine Kleinstadt. Ich hoffe, ich kriege keine bösen Mails, aber es gab da eine Musikbar und ein soziokulturelles Zentrum. Und als 16-Jähriger und dann überlegst du, okay, was machst du? Und dann bist du da halt einfach hingegangen und zu den Konzerten, wo man hin durfte natürlich. Von daher war Musik mir von Anfang an sehr wichtig. Ich bin tatsächlich dann erstmal ganz woanders eingestiegen. Und habe dann hier in Hamburg eine Ausbildung bei Airbus gemacht. Ich bin gelernter Fluggerätmechaniker. Und da bin ich dann quasi, mein Bruder hat zu der Zeit auch hier studiert und wir haben dann jede freie Minute genutzt, um das kulturelle Angebot in den Clubs hier wahrzunehmen. Und sind seitdem, ich bin seit 1998 hier in Hamburg und war dann tatsächlich jedes Wochenende aus auf Konzerte, auch unter der Woche auf Konzerte. Von daher war da die Schnittstelle sehr groß. Und Grund, warum ich dann auch in diesen Beruf gegangen bin, nach dem nachträglichen Studium und so weiter und so fort, war, dass es dann irgendwann im Studium die Aussage kam, ja, du musst jetzt nochmal ein Praktikum machen und dann noch eins, die meisten kennen das ja irgendwie dann und dann, okay, ja, also jetzt mache ich keine Agentur oder so ein Kram, habe ich keinen Bock drauf und hatte gesehen, dass es Molotow gesucht hat und dann hatte ich mich dann einfach stumpf drauf beworben und die haben gesagt, naja, Studenten haben wir gar nicht so viel, aber wenn du Bock hast und da ging das dann weiter und nach dem Praktikum durfte ich dann so ein bisschen als Springer agieren und darüber habe ich dann auch meinen Weg ins Clubkombinat gefunden und darüber dann in die Livecom und von daher haben so Clubs da schon meinen beruflichen Werdegang da schon mitgezeichnet und wie gesagt, Musik ist ein großer Bestandteil meines Lebens, so auch wenn ich selber zu blöd dazu bin, Instrument zu spielen, aber ja.
Das Molotow, ein Musikclub in Hamburg im Stadtteil St. Pauli, bekannt für seine Rock-, Punk- und Indie-Konzerte. Dort haben schon Bands wie die White Stripes, The Hives, The Killers und viele weitere gespielt, lange bevor sie weltweit bekannt geworden sind. Das Molotow ist aber auch ein Musikclub, der seit 2008 mehrfach kurz vor dem Aus stand und mehrfach deshalb auch schon umziehen musste. Genau dort hat also auch die berufliche Laufbahn von Christian Ordon begonnen, zumindest im Veranstaltungsbereich. Heute ist er Geschäftsführer der Live-Musikkommission, kurz Livecom, der Verband der Musikspielstätten in Deutschland. Aber wozu braucht es diesen Verband überhaupt?
Das war die Frage auch vor 11 Jahren, als die Initiative Musik das Spielstättenporträt durchgeführt hat.
Hier ein kleiner Einwurf. Beim Spielstättenporträt werden ClubbetreiberInnen in verschiedenen Bundesländern befragt. Aus dem übergreifenden Vergleich dieser Befragung werden dann auch mögliche Handlungsfelder abgeleitet. Jetzt aber zurück zu Christian Ordon.
Und man gesehen hat, okay, es gibt schon starke Netzwerke in Hamburg, Berlin, auch in Bayern, aber tatsächlich in anderen Bundesländern noch gar nicht. Die Netzwerke dort in den größtenteils Metropolen können ihre Anliegen schon gut artikulieren, aber auch immer nur auf einer Landesebene. Es gibt aber auch ganz viele Themen, da sagt er, das Land, ja, wichtig, können wir aber nichts machen, das muss der Bund tun. Und da kam es dann irgendwie einfach ganz schnell, okay, wenn es einen Bundesverband braucht, der auf Bundesebene agiert, der mit der Bundespolitik spricht, dann braucht es halt diesen Verband. Und letztendlich unser größtes Anliegen ist es einfach oder seit Tag 1 auch, dass die AkteurInnen sich untereinander vernetzen. Ne? Also dieses, es gibt Expertise in Berlin, in Köln, in München, und dass man da nicht alles sich neu irgendwie aufbringt, sondern einfach Austausch anruft, dann werden die Konzepte hin und her geschickt und alle sind schlauer und alle kommen weiter und können sich professionalisieren, können aktiver auf Landesebene oder in der Kommune für ihre Interessen einstehen und so weiter. Also das letztendlich ist es ein Netzwerk, was wir geschaffen haben, was für den Austausch dienen soll. Und natürlich sind wir auch eine Interessensvertretung. Wir sind quasi sowas wie der ADAC für Musikclubs und kleine Festivals.
Da stellt sich ja nun aber die Frage, zu welchen Pannen der ADAC, der Musikclubs und kleinen Festivals gerufen wird. Wie sieht die aktuelle Lage der Clublandschaft aus? Christian Ordon hat eine kleine Bestandsaufnahme für uns.
Wir versuchen da ja immer sehr viel Zahlen zu erheben. Das ist ja auch quasi so eine Kernaufgabe von einem Verband, immer zu aktuelle Zahlen zu holen. Wir hatten da tatsächlich 2019, 2021 das große, große Glück, dass wir mit der Hilfe der Initiative Musik und der BKM die erste Clubstudie erheben konnten. Und da kam dann das erste, wurde das hinterlegt, was wir eigentlich alle schon wussten. So, ne? Also schon vor Corona hast du gemerkt, dass Clubleute eigentlich Leute sind mit sehr viel Herzblut und die versuchen einfach also Kultur zu ermöglichen. Die versuchen, Leute zusammenzubringen in ihren Orten und das mit einer Umsatzrendite von 3%. So, das heißt, alles, was so das bisschen, was du einnimmst als Club, das wird dann teilweise oder zum Großteil direkt auch wieder in den Club reingegeben, in das Programm. So, und dann kam die Pandemie und es hatte keine Erfahrung. So, und diese Zahlen sind halt vor Corona und jetzt sind wir gerade dabei, auch wieder Zahlen zu erheben, um die Situation darzustellen. Wir selber arbeiten mit Blitzumfragen in unsere Mitgliedschaft und da zeichnet sich echt so ein düsteres Bild ab, ne, weil diese Kostensteigerung den vielen zu schaffen machen, denn dieser kontinuierliche Druck, der ja auch noch bleibt, es sind ja noch weitere Themen. Also allein diese ganzen weltpolitische Lage, die tröpfelt ja auch bis runter in die Clubs. Die wirtschaftliche Lage ist nicht wirklich besser geworden. Also ja, na klar, gibt es Clubs bei uns, die gerade 30% mehr Auslastung haben. Das müssen sie aber auch machen, weil sie ansonsten gar nicht auf den grünen Zweig kommen. Also egal, oder beziehungsweise die Null erreichen, um da überhaupt zu überlegen. Also wir haben da tatsächlich sehr unterschiedliche Rückmeldungen mit so. Natürlich einerseits sind die Konzerte voll, aber es bleibt halt nicht mehr. Also diese Marge ist einfach so geschrumpft, dass man dann mittlerweile dann auch hört, so dass diese Resilienz, die viele irgendwie dann durch die letzten Jahre gebracht hat, auch mental tatsächlich so ein bisschen schrumpft. Ne? Und das macht einen schon ziemliche Sorgen und das geht ja auch weiter mit den Festivals. Sonst steht der Festivalsommer bevor und wir hatten eine Umfrage im letzten Herbst nach der letzten Saison und da haben 30% gesagt, also ehrlich gesagt wissen wir gar nicht, ob wir nächstes Jahr noch überleben, ob es uns noch geben wird. Und es gab ja jetzt bisschen Detail, den Festivalförderfonds, der gestartet ist, und der wurde unglaublich überzeichnet mit 799 Anträgen und wir sprechen da über 5 Millionen. Also das, wenn wir da 180 irgendwie durchbekommen, ist das super, aber zeigt halt auch, wie prekär gerade die Lage ist und wie schwierig die Lage ist, also für die Kulturveranstaltenden.
Die Lage ist also besonders finanziell für Musikclubs schwierig. Steigende Mieten, steigende Betriebskosten und nicht zuletzt auch das Publikum, das wegen steigender Kosten nicht zurück in die Clubs kommt. Auch dort wurden Daten erhoben, hat Christian mir erzählt. Zum Beispiel vom Hamburger Clubkombinat, dem Verband der Hamburger ClubbetreiberInnen, Party- und Kulturereignisschaffenden.
Vor Corona wurde dann immer vom Clubsterben in den Medien gesprochen und wir gesagt haben, Clubsterben ist eigentlich irgendwie ein heftiges Wort, können wir das überhaupt widerlegen? Und die Hamburger KollegInnen haben dann angefangen, so in der Mitgliedschaft zu gucken. Und es war dann immer so der Punkt, okay, ja, es machen Clubs zu, aber du siehst, es kommen aber auch immer neue wieder mit dazu. Und das hat sich so schön ausgeglichen. Und jetzt nach Corona ist es tatsächlich so, dass das halt nicht mehr nach... Also es gibt natürlich auch noch Gründungen, aber bei Weitem nicht mehr so wie vorher. So, und das ist auch einfach klar, weil die Bedingungen einfach so schlecht... Also du kriegst ja keine Gewerbeimmobilie mehr. So, dieser Flächendruck nimmt zu. Dann merkt man auch, der Druck aus der Nachbarschaft. Die Leute haben ein anderes Ruheempfinden mittlerweile. Diese Diskussion, die man auf dem Kiez hat, AnwohnerInnenbeschwerden, wo man sich denkt, naja gut, aber du bist doch auf den Kiez gezogen. Also du weißt ja eigentlich, was da abgeht. Also das macht den allen sehr viel zu schaffen. Und hinzu kommen ja noch immer weitere Themen, die man ja auch auf dem Zettel hat und die man eigentlich, wo viele ja auch schon teilweise Vorreiter waren, ökologische Nachhaltigkeit im Veranstaltungsbereich, Diversität in den Clubs und so weiter. Das hat jetzt aber auch einen gesellschaftlichen Druck erzeugt mit so, du kannst jetzt beispielsweise nur noch Fördergelder erhalten, wenn du die und diese Auflagen erfüllst. Und man muss dann einfach sagen, der große Anteil, vor allen Dingen bei den kleinen Mitgliedern bei uns, das sind Einzelunternehmer. One-Man, One-Woman-Shows, die sagen, also ich bin eigentlich mit meinem Tag schon komplett ausgefüllt, mit meinem Herzblut hier reinzustecken, um diesen Laden am Laufen zu halten. Und natürlich möchte ich weiter dafür sorgen, dass mein Ort ein sozialer Ort bleibt, der alle gesellschaftlichen Gruppen irgendwie abbildet oder wo ein safer Space sein kann. Aber ohne finanzielle Unterstützung wird es da einfach nicht. Und jetzt kommt ja noch hinzu, dass dann die Länder und der Bund dann sagen, sorry, aber wir können da nicht mehr supporten. Da geht so viel auf diese Leute ein, so dass dann da echt schon, dass es echt haarig wird.
Es kommen also viele verschiedene Faktoren zusammen, die es den ClubbetreiberInnen erschweren, den Betrieb am Laufen zu halten oder sogar daran hindern, auch neue Clubs zu eröffnen.
Also es ist nicht dieses eine große Ding, es sind viele kleine. Dann hast du ja auch ein anderes Besucherverhalten. Du hast eine neue... Du hast neue Zielgruppen. Ich war jetzt vor kurzem in Magdeburg, da hatten wir eine Veranstaltung und da war der Betreiber eines größeren Elektroclubs vor Ort und der meinte, ich musste eigentlich von meinem eigentlichen Programm abrücken, weil alle anderen Clubs machen jetzt TikTok-Techno. Die Aufmerksamkeitsspanne ist da ja auch bei dem Zielpublikum schwieriger. Ich gehe jetzt in den Live-Bereich und mache Hip-Hop und hat da Glück mit, dass das so gut angenommen wird. Ne? Aber bei vielen ist es erstmal schwierig. Die können nicht so einfach jetzt irgendwie mal komplett was anderes machen. Ne? Also natürlich versuchen wir als Verbände da auch irgendwie drauf hinzuarbeiten, geben Workshops und Weiterbildungsmaßnahmen in dem im Sinne und so. Aber natürlich sind das so kleine Punkte, wo du die dann immer noch dazukommt und die dann da so einen riesen Blumenstrauß an Herausforderungen dann quasi ja aufploppen lassen.
Wo hier gerade das Wort TikTok-Techno auch aufgeploppt ist. In den letzten Jahren hat die Rave-Kultur über die Social-Media-Plattform einen neuen Aufschwung, besonders bei der jüngeren Generation, bekommen. Unter dem Hashtag RaveTalk werden dort kurze Videos mit einem Clubbeat gepostet, die mal ein realistisches und mal auch ein eher unrealistisches Bild davon liefern, wie zu Techno gefeiert wird. Und der Berliner Techno ist es auch, der in diesem Jahr im März zum immateriellen Kulturerbe wurde. Mit der Liste des deutschen Kulturerbe sollen kreative, inklusive und innovative Kulturformen gewürdigt werden. Aber jetzt mal abgesehen vom Berliner Techno, warum ist Clubkultur insgesamt wichtig? Christian Ordon hat mir seinen Blickwinkel verraten.
Wir haben pro Jahr 50 Millionen KonzertbesucherInnen oder ClubbesucherInnen. So, das ist ja, spiegelt sich ja näher von größeren Venues, die rein auf Live-Publikum sind, bis hin zu super kleinen Venues, die mit ihrer eigenen Zielgruppe oder einer eigenen Subkultur arbeiten. So, und den Leuten, die brauchen ja diese Räume. So. Dieses Gemeinwohlinteresse, das steht ja bei allem ganz oben. Da gibt es ja schon immer den inneren Anspruch, so wir möchten ein Ort des Austausches sein, wir möchten für unsere Zielgruppe, für unsere Subkultur, der wir uns zugehörig sein, irgendwie eine Plattform sein, ein Ort sein, wo sie sich wohlfühlen können, wo sie geschützt sind. Das ist ja mannigfaltig so. Es gibt ja nicht diesen einen Musikclub. So, und so dementsprechend ist ja auch das Publikum. Und Dann gibt es ja noch eine weitere Dimension, die kulturelle. Also allein bei den ganz kleineren, Venues hast du dann halt dieses Nachwuchsthema, so dass sie die erste Bühne sind, wo ein Künstler auftreten kann, wo ein Artist spielen kann, die Erfahrung mit dem Publikum hat und wenn da vielleicht auch erstmal nur 7 Leute stehen. So, aber diese Interaktion, das Lernen auf der Bühne zu spielen, diese Live-Performance, das ist ja einfach total wert zu schützen. Wenn man da mal zum Beispiel nach Großbritannien guckt, da ist diese ganze Situation schon vor Corona eingetreten. Also die hatten wirklich ein riesiges Clubstern, haben immer noch damit zu kämpfen. Und die haben so eine schöne Matrix aufgemacht, wo man sieht, okay, wer spielt denn jetzt eigentlich die letzten Jahre beim Glastonbury? Und es zeigte sich, okay, es war Adele, es war Coldplay und es waren immer die gleichen. Also es fehlte einfach, man hat gemerkt, der Nachwuchs fehlte komplett. Und warum? Weil natürlich auch diese kleinen Orte eigentlich verschwunden sind, wo sie das erste Mal auftreten. Und dann gibt es ja noch die dritte Komponente, die wirtschaftliche. Wir waren total überrascht, dass allein die Musikclubs in Deutschland irgendwie 1,1 Milliarden Euro ausmachen. Man muss dann, wenn man natürlich dann irgendwie da sieht, was da gegenübersteht, ist es klar. Und dann natürlich sind es ja auch Leute, die UnternehmerInnen, die Kulturunternehmer, die Vereine, die dahinter stehen, die machen das ja nicht aus einem wirtschaftlichen Interesse. Weil, wie schon gesagt, also ich hatte diese Umsatzrendite genannt, da fehlt, sowas macht man nicht, um Geld zu verdienen. So, also das ist vielleicht immer, viele haben immer, uns ist ganz wichtig, auch im Wording zu sagen, wir unterscheiden uns schon von Diskotheken, auch seitens der Größe, auch weil wir einen kulturellen Anspruch haben, weil da das Booking anders ist. Ja, wir sprechen ja von der Kuration, ne? Wir haben dann ja viel so ein bisschen aus der Hochkultur gedroppt vom Wording, weil es halt aber auch, ja, es ist ja genau das Gleiche. So, und das sind so diese drei Dimensionen, die Clubkultur ausmachen. Clubkultur natürlich sehr breit gefasst, auch mit dem Live-Kontext jetzt nicht nur auf die elektronische Szene gemünzt, aber das sind tatsächlich so Punkte, die es einfach wert sind, dafür zu kämpfen. Und sei es Clubkultur, Subkultur bis hin zu einer breiteren Live-Kultur.
Subkulturen Räume geben, Nachwuchs fördern und auch die wirtschaftliche Komponente spielen also eine Rolle bei der Bedeutung der Clubkultur. Aber so ganz voneinander trennen kann man diese Punkte auch hier nicht, wie Christian mir erzählt hat.
Also es hängt ja auch alles miteinander zusammen, ne? Der Nachwuchs, die kulturelle Komponente mit dem Sozialen. Aber auch da, ne, hat es ja die Pandemie ganz gut gezeigt. Ne? Man erinnert sich so über Ausschreitungen in Frankfurt, denn volle Parks in Nürnberg, wo die Städte überlegt haben, oh Gott, wie kriegen wir diese Jugendlichen in den Griff? Ja, sie konnten ja aber auch nirgendwo hin. So von daher, was da für eine Bedeutung, wo wir dann auch gesagt haben, guck mal, es wäre das nicht, wo wir helfen können. Also weil wir haben es ja vorher schon gemacht. Das sind so Punkte.
Nun stellt sich aber auch die Frage, gibt es Zahlen, die zeigen, wie viele diese Orte besuchen und wenn ja, wer? Und wie hat sich das überhaupt verändert in den letzten Jahren?
Ist tatsächlich eine Idee, die wir bei uns auch schon haben, so ein bisschen aus Richtung einmal eine Umfrage zu starten, wer sind überhaupt unsere Besucher, was sind nicht Besucher. In der Hochkultur fand das ja schon statt, es gab ja so eine Besucheranalyse in Berlin, ich glaube Hamburg hat es auch geplant gehabt, da schwimme ich gerade etwas, aber auch so eine Gemeinwohlanalyse. Also klar, ich bin da Interessenvertreter oder Lobbyist oder wie auch immer man das nennen mag, für uns ist das irgendwie klar, weil wir ja mit den Mitgliedern stetig im Austausch sind, aber damit man da natürlich auch der Politik und Verwaltung und anderen StakeholderInnen dann zeigen kann, hör mal zu, also wir sprechen hier nicht über, wir nehmen da nur alle Drogen und hören schreckliche Musik, sondern nee, also das hat einen ganz anderen Ursprung und diese Orte sind Bestandteil einer Stadt und entwickeln eine Stadt, machen eine Stadt zu, also ich meine Berlin, da wird ja jetzt schon von der Clubindustrie gesprochen, weil das einfach ein Aushängeschild ist für die Stadt, die dazu geführt hat, dass Fluglinien ihre Flüge mehrfach am Tag angeboten haben, weil das Interesse war, einfach nach Berlin zu fliegen und die dortige Clubkultur wahrzunehmen. So, ne? Sowas Ähnliches gab es ja und gibt es ja auch immer noch für Hamburg. Da gibt es ja immer diesen Unterschied, weil Hamburg natürlich sehr live-lastig ist und da große und bekannte Venues hat und so, das ist ja bei anderen Städten genauso. Und wie sehr das fehlt, merkt man dann auch irgendwie, ich weiß, es gab mal einen Aufruf vom BMW in München, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen da irgendwas machen, wir kriegen keine Fachkräfte mehr ran, weil, ja, was sollen, also die haben ja auch Interesse, nach der Arbeit was zu machen. Und wenn die Clubs ja alle wegsterben und es kein kulturelles Angebot mehr gibt, warum soll ich dann in die Stadt kommen?
Man möchte ja schließlich auch seine Freizeit irgendwie gestalten können. Christian Ordon hat nun schon mehrfach auch die Pandemie angesprochen, die für die gesamte Veranstaltungsbranche eine riesige Herausforderung war. Starke Auflagen, Ausgangssperren, Angst vor der Ansteckungsgefahr und. Und auch nach der Pandemie, nachdem alle Auflagen fallen gelassen wurden, war natürlich nicht von einem Tag auf dem anderen das gesamte Publikum direkt wieder da.
Nach Corona war es ja besonders eine riesige Herausforderung, weil du denn schon gesehen hast, ne? Zum einen die Konzertgänger, die vor Corona da waren, das waren ja so gerade im Live-Bereich so mit 30er, mit 40er. Da führte die Pandemie dazu, dass die Leute dann danach erstmal gesagt haben, puh, ja, jetzt wieder ein Konzert und sich dahinstellen. Also das hat sich ziemlich ausgewirkt und da gab es ja dann auch einige Meldungen, Tokotronik oder ich weiß gar nicht, wer es noch war, die dann geschrieben haben, bitte kommt doch wieder. So, weil weder für die Venue noch für uns rechnet sich das und irgendwie müssen wir ja auch weiterleben. Das war total schwierig. Dann hattest du eine neue Zielgruppe, dann hattest du die, ich nenne es jetzt mal, nicht despektierlich gesagt, aber Kids, die quasi über die Pandemie 18 geworden und überhaupt gar nicht wussten, also gar nicht an diese Feier- und Clubkultur und herangeführt wurden, da sich gar nicht ausprobieren konnten. Und da musstest du die erst wieder auffangen. Also wir hatten da in der Zeit ganz viele BetreiberInnen, die sich meinten, ja, irgendwie muss ich gerade mein Publikum neu erziehen, weil die kommen ja starnhagelvoll schon an und wundern sich dann, dass sie weggeschickt werden und sowas, ne? Also dieses voneinander lernen und natürlich bringt das ja dann aber auch für die Clubleute dann auch irgendwie mit, okay, ich habe ein neues Publikum, die haben einen neuen Anspruch, vielleicht ich habe diese TikTok-Techno genannt, ne? Da muss ich mich ja auch irgendwie drauf einstellen. So, und viele schaffen das ganz gut. Einige haben da Probleme mit, was man auch irgendwie nachvollziehen kann. Ja, und das ist dann halt schwierig, ne? Und da müssen wir versuchen, dann irgendwie Hilfestellung zu leisten, in welcher Art auch immer. Oder das machen dann auch die Netzwerke vor Ort.
Jüngere Generationen, die gerade erst anfangen, Clubs zu gehen, haben aber nicht nur musikalisch andere Ansprüche.
Diesen Anspruch, ich will ja aber ein Awareness-Team haben. So, ne? Das war auch bei uns in einem Vorstand oder bei uns in den Netzwerken eine große Diskussion. Und man merkt es auch gerade in den neuen Vorständen, die jünger sind, dass die Themen ganz andere sind. Ne? Und dass Awareness, Diversität eine ganz große Rolle spielt. Und da muss man dann natürlich auch gucken, weil das auch immer sehr unterschiedlich ist, auch regional, wo findet man die gemeinsame Linie? Auch weil viele Veranstaltende sagen so, ja, aber ich habe doch schon früher, also war das hier für uns immer, für meine Subkultur hier eigentlich immer der Safer Space. Warum soll ich denn jetzt ein externes Awareness-Team mit reinholen? Kostet mich ja auch und die kennen sich hier nicht aus und so weiter und so fort. Also diese Bedenken musste man beidseitig schon abholen. Ja, genau, auch da passiert gerade eine Menge. Also unsere AGs haben oder unsere Landesverbände und diese AGs, die es dort gibt, haben sich jetzt auch zusammengefunden und versuchen jetzt auf Bundesebene da vielleicht gemeinsame Richtlinien zu erarbeiten, damit dann alle und das Thema auch so quasi zu kommunizieren, damit du da auch alle wirklich mitnimmst. Weil man muss dann auch dazu sagen, das war auch so ein Learning aus der Clubstudie. Man sieht dann irgendwie, der Großteil von Clubbetreibenden ist denn tatsächlich männlich und über 50. Und natürlich, wenn du irgendwie dein Leben da in deinen Club gesteckt hast, jetzt kommen diese neuen Themen, da musst du erstmal ja mit umgehen können. So, du musst es erstmal erfassen, du musst es in diesem neuen Wording irgendwie mit dir zurechtkommen und schauen, wie kannst du das bei dir umsetzen, damit du denn halt ja quasi auch irgendwie fit für die Zukunft bleibst.
Ich habe im letzten Jahr schon mit der Bremer Punkband Team Scheiße über ihr Awareness-Konzept bei ihren Konzerten gesprochen und auch mit Sarah Sam Bergmann von Act Aware darüber, warum solche Konzepte wichtig sind, damit sich alle sicher fühlen bei Veranstaltungen. Schaut gerne mal bei der Folge vorbei. Ich packe euch den Link auch in die Shownotes. Ein Punkt, der von Christian Ordon noch nicht angesprochen wurde, wenn es um die Herausforderungen der deutschen Clublandschaft geht, ist ein sehr komplizierter und vielleicht auch etwas trockener Fakt. Nämlich, dass Musikclubs nicht als Orte eingestuft werden, in denen Kultur stattfindet, sondern als Vergnügungsstätten. Dazu gehören zum Beispiel auch Spielhallen und Wettbüros. Jetzt fragt man sich vielleicht, ja gut, wo ist das Problem? Schließlich vergnügt man sich im besten Fall an diesen Orten ja auch. Der Knackpunkt ist das Baurecht an dieser Stelle. Bisher hat dieses nämlich die Ansiedelung von Vergnügungsstätten in vielen Gebieten verboten. Anlagen kultureller Zwecke, wie beispielsweise Theater, Museen, Opern oder auch Konzerthäuser, sind im Baurecht dagegen in weit weniger Gebieten ausgeschlossen. 2021 war es dann eigentlich soweit und der Bundestag hat beschlossen, Musikclubs als Anlagen kultureller Zwecke zu definieren, wenn sie einen nachweisbaren kulturellen Bezug haben. Damit wären sie dann gleichgestellt mit Einrichtungen wie Opern, Theatern oder auch Programmkinos. Nun muss diese Einstufung allerdings noch in der Baunutzungsordnung auch wirklich verankert werden. Mit dieser Anpassung der Verordnung würden Musikspielstätten dann auch zur Deckung des kulturellen Bedarfs der BewohnerInnen des Gebiets dienen. Ihr merkt vielleicht ein sehr schwieriges Thema, das in Wirklichkeit noch wesentlich komplexer ist.
Ja, das ist tatsächlich auch ein mega dickes Brett und ein sehr schwieriges Thema, weil es aber auch tatsächlich, also ich habe es vor einigen Monaten in den Tagesthemen gesehen, wo sie dann auch schon gesagt, ja, sie sind ja jetzt mittlerweile Kultur. Muss ich ganz kurz ausholen. Also es gab tatsächlich einen Entschließungsantrag, fraktionsübergreifend, dass man das anerkennt, dass Musikclubs Kultur sein sollen. Und es war dann quasi erstmal ein Arbeitsauftrag, der dann in die Regierung gegeben wurde. Da lag er dann auch bis zur Wahl. Dieses Thema wurde im Koalitionsvertrag aufgenommen. Ja, und das ist so ein Thema, wo wir kontinuierlich dran sind, weil bisher die aktuelle Regierung daran arbeitet, aber es ist noch nicht in den Gesetzestext gewandert, dass jetzt quasi in der Baunutzungsverordnung, da kommen jetzt ganz viele schwierige und komplizierte Themen und Wörter, da wirklich so aufgenommen wird. Weil bisher ist es eine Vergnügungsstätte und vielleicht für die HörerInnen, also Vergnügungsstätten sind Sexkinos, Bordelle, Spielhallen. Und natürlich denkt man sich so, okay, und was hat ein kuratierter Musikclub damit zu tun? So, ne? Weil Theater sind da ja auch nicht drin. Die sind dann nämlich sogenannte Anlagen kultureller Zwecke. Und wo wir gesagt haben, also wir machen doch genau das Gleiche. Warum werden wir anders behandelt? Und das ist erstmal, ich sage jetzt mal immer, das ist der Zeh in der Tür. Es ist noch nicht der Fuß in der Tür. Aber es natürlich, wenn wir das schaffen sollten, dann ist es erstmal eine Anerkennung dessen. Ne? Also, dass ein Musikclub auch ein kultureller Ort ist und es gibt einen Gesetzestext, wo es dementsprechend so stattfindet, wo man dann quasi sagen kann, okay, das ist die erste Stufe, die wir geschafft haben, jetzt müssen wir das nächste dicke Brett angehen. Und das ist ein Thema, was gerade läuft und eigentlich sollte die Entscheidung da schon Ende letzten Jahres gefallen sein. Dann wurde uns gesagt, na, wir versuchen es auf jeden Fall kurz vor der Sommerpause noch irgendwie zu platzieren. In den aktuellen Gesprächen ist es so, na, also wir versuchen es auf jeden Fall bis zum Ende der Legislatur hinzubekommen, was natürlich schwierig ist. Wir unterstützen das gerade ein bisschen grassroot-mäßig mit einer kleinen Kampagne. Clubs are Culture heißt die, kann man auch in die Suchmaschinen eingeben und wird auf die Seite kommen, wo wir versuchen einfach so ein bisschen mal dieses Thema, was ja wirklich sehr kompliziert ist, weil es ins Baurechtliche geht, so ein bisschen aufzuarbeiten, darauf hinzuwirken. Wir als Verband und auch, wir haben noch eine eigene Stiftung, die Bundesstiftung Live-Kultur, versuchen das natürlich politisch zu drücken und versuchen jetzt mit dieser Kampagne, das ist nur ein bisschen Kommunikation, um auf das Thema hinzuweisen, aber es ist natürlich total schwierig, weil wie du schon sagst, ne, bei vielen ist dieses, sie sind doch Kultur, warum soll man da noch diskutieren? Es ist halt aber faktisch halt noch nicht so und wir wollen diesen nächsten Schritt und ja, es ist wahnsinnig kompliziert und du hörst schon, also wir beschäftigen uns mit dem Thema da auch schon seit über 10 Jahren.
Okay, es ist ein langer Weg mit vielen Mühen seitens der Live-Musik-Kommission, der aber langsam Früchte zu tragen scheint. Tauchen wir doch aber nochmal kurz in diesen Verwaltungsapparat ein. Noch sind Musikclubs also Vergnügungsstätten und keine Orte kultureller Zwecke. So lange, bis das neu in der Baunutzungsordnung verankert wurde. Wo liegt denn da aber überhaupt die Herausforderung bei dieser Einstufung? Gibt es da Nachteile als Vergnügungsstätte?
Für die Verwaltung ist es immer ein Problem, wenn du sagst, in welcher Gebietskategorie ist so eine Musikspielstätte überhaupt zulässig. So, ne? Und da gibt es schon Nachteile und man muss dann auch immer offen sagen, so wenn dieser Entschluss jetzt kommt, heißt es, ist es für die bestehenden Clubs natürlich erstmal eine Anerkennung. Erstmal so, hier, guck mal, da ist es. Den größeren Mehrwert sehen wir tatsächlich für Leute, die einen Musikclub eröffnen möchten. Und bisher gar keine Möglichkeit gefunden haben in dem und dem Gebiet, weil es ein Gewerbegebiet war oder so, dass sie da überhaupt eine Möglichkeit bekommen haben, ansässig zu werden. Also es ist da eher so schon die Möglichkeit, schon auch aufgrund des ganzen Flächendrucks, der besteht, da Möglichkeiten zu schaffen, dass eine Neugründung überhaupt möglich ist. So, weil auch allein das hindert schon sehr viele überhaupt, also warum soll ich am Stadtrand einen Club aufmachen? Da weiß ich, da kommt ja eh niemand und es wird sich die nächste Kleingartenanlage darüber beschweren, was für merkwürdige Leute und was für laute Musik und was auch immer da gerade los ist. Also das ist ein schwieriges Thema, genau, und wir sind da auch im Austausch mit dem Ministerium, aktuell mit dem BMWSB, das ist das Bauministerium, die sich der Sache angenommen haben oder da beauftragt wurden, tätig zu werden, aber ja, es ist kein einfaches Thema und gerade Verwaltung hat da natürlich total Probleme mit was ganz, ganz Neuem jetzt zu kommen und dies dann halt auch umzusetzen. So, ne? Also das soll kein Verwaltungsbashing sein, aber wir merken auch aus anderen Kommunen so, dass am Anfang wurden wir immer, naja, das kann doch das Land oder die Kommune, die Stadt doch selber machen, da braucht es doch den Bund nicht. Und andersrum hieß es, nee, wir würden ja gerne machen, aber es gibt ja die Baunutzungsverordnung und da, die ist gesetzgebend und da hat der Bund die Finger drin. Und nach diesem Hin und Her sind wir jetzt quasi, okay, wir müssen jetzt da was machen zum einen und dann zum anderen zu sagen, okay, es ist ein Bundesthema, wir müssen es bearbeiten, damit denn quasi auch die Verwaltung in den Kommunen weiß, oh, okay, wir können jetzt hier so und so tätig werden.
Ihr merkt sicherlich, sehr komplexes Thema. Jetzt habe ich mich aber gefragt, wenn es in diesem Beschluss vom Bundestag heißt, dass Musikclubs als Anlagen kultureller Zwecke definiert werden, wenn sie einen nachweisbaren kulturellen Bezug haben, was ist dieser nachweisbare kulturelle Bezug?
Was ein Elektroclub oder einen namhaften Elektroclub ausmacht, ist natürlich das Booking. Die laden DJs ein, die auf der Bühne live performen. Für uns das Gegenteil, auch um sich thematisch da abzugrenzen, ist dann quasi, ich nenne es jetzt mal so blöd, die Großraumdisco. Man merkt es ja dann quasi auch schon in der Kommunikation. Wenn das Übel und Gefährlich hier oben eine Elektroparty macht, dann wird der Artist hervorgehoben. Ne? Also damit wird geworben und der spielt und so weiter und so fort. Und der Unterschied ist ja quasi, sind ja sowas wie Großraumdiskotheken, die dann quasi damit werben, Black Night, One-Shot-Euro-Party und so weiter, wo quasi da die vielleicht mit einem Resident arbeiten, der dann aber eher in den Mainstream, die Mainstream-Hits abballert, damit denn da, ein Kollege von mir nennt das immer Getränkeabverkaufsstellen, so, ne, damit der Umsatz schön an der Bar passiert, damit Hauptsache die Leute feiern durch. Die haben ja auch alle ihre Berechtigung. Wie gesagt, ich hatte ja gesagt, ich komme auch aus dem ländlichen Raum und auch ich bin da damals abgestürzt, so. Und auch die haben vielleicht ihre soziale Funktion. Aber wir mussten da schon die Linie ziehen, weil das ist ja doch schon was ganz anderes. Wie gesagt, also da in dem Bereich mit der Kuration, mit dem Programm, da steckt ja eine Menge Arbeit hinter. Da ist ein Booker, eine Bookerin, die sich da Gedanken machen, welches Programm passt in meinen Club, die mit Agenturen arbeiten, die auch wissen, okay, dieser Artist passt für diese Venue und so weiter und so fort. Das ist ja ein Gesamtkonzept, was man damit fährt, wenn man bei dem anderen das Konzept hat, okay, wie kriege ich möglichst viel Getränke verkauft. So, Getränke werden natürlich in den Musikclubs auch verkauft, natürlich um irgendwie sich quer zu finanzieren, aber natürlich um diese Artists zu finanzieren, damit ich mir das nächste Booking leisten kann, damit ich in Konzerte investieren kann, wo ich weiß, da kommen vielleicht nur 20 Leute, aber ich glaube an den Artist und möchte ihm deshalb die Möglichkeit geben, bei mir zu spielen.
Nun hängt diese Änderung der Baunutzungsverordnung zugunsten der Musikclubs aber nicht nur irgendwo in der Verwaltung fest, sondern es gibt natürlich auch besorgte Bürger und Bürgerinnen, die mit einer Änderung nicht ganz einverstanden sind, wie Christian Ordon mir auch erzählt hat.
Und es gibt nicht nur Widerstand aus der Verwaltung, sondern es gibt ja auch sehr viele Lärmschützer, die dann natürlich Angst haben, dass man denen das nächste, keine Ahnung, Berghain in den Vorgarten setzt, so als Nachbarn, was ja total unbegründet ist, weil so eine Kommune hat ja immer die Möglichkeit zu gucken, gibt es da eine sogenannte Gebietsverträglichkeit, also passt das Gewerbe in dieses Gebiet und ja, also letztes Wort hat immer die Kommune in dem Sinne, aber auch da wird dann, also nachdem dann quasi dieser Entschließungsantrag ja auch medial für sehr viel also sehr medial ganz gut angenommen wurde, kamen denn auch schon die ersten bösen Briefe von Lärmschützern und so weiter, warum das gestoppt werden sollte? Und das bedeutet Krach, das bedeutet viele Menschen, die sonst da nicht sind und so weiter und so fort. Also der Widerstand ist schon extrem. Ist ja schön, dass es Wirkung zeigt. Lassen wir uns auch nicht von unterkriegen. Aber als Regierung, als Ministerium musst du natürlich immer beide Seiten anhören und musst es natürlich abwägen. Muss gucken, wenn ich, ich glaube, so ein bisschen ist die Angst da wirklich davor, dass man die Büchse der Pandora öffnet, wobei wir da auch, also es ist ja nicht irgendwas, was wir uns auf den Zettel schreiben, sondern wir da auch uns ja auch rechtlich beraten lassen. So, also bei uns, auch wir holen Expertise ein mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln, um da zu argumentieren, nee, diese Angst ist einfach unbegründet. Auch nochmal, selbst wenn der Bund sich dazu freigibt, ist immer noch das letzte Wort bei der Kommune.
Lärm ist natürlich ein großes Thema. Man kennt es selbst vielleicht von den Nachbarn, wenn es abends dann doch mal lauter wird und es anfängt auch irgendwann an den eigenen Nerven zu zerren. Da hat man bei einem Musikclub im direkten Umfeld auch erstmal Bedenken. Christian Ordon hat uns eben schon erzählt, dass auch wenn die Baunutzungsverordnung geändert wird, das nicht heißt, dass plötzlich überall einfach ein Club einziehen darf. Dort entscheidet in letzter Instanz immer noch die Kommune. Aber auch hier kommt ein anderes Programm ins Spiel, das genau diesen Nachbarschaftsproblemen vorbeugen soll. Das sogenannte Bundesschallschutzprogramm. Mit diesem Programm sollen in diesem Jahr Kulturorte zum ersten Mal die Möglichkeit bekommen, finanziell bei dringend benötigten Schallschutzmaßnahmen unterstützt zu werden, um eben den Nachbarschaftsproblemen vorzubeugen und Schallkonflikte in der Stadtentwicklung zu mindern.
Es gibt einen Schallschutzfonds schon in Berlin, der sehr erfolgreich läuft. Das wird tatsächlich über den Landesverband, die Club Commission Berlin auch abgewickelt, zusammen mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft. Und das läuft da super gut, weil das auch super pragmatisch ist. Wir haben jetzt erstmal ein Pilotprojekt, das soll starten. Ne? Also es geht dann natürlich jetzt genau das Gleiche, denn arbeitet man da auch mit dem zuständigen Ministerium und die sind dann, oh Gott, jetzt müssen wir mit Clubleuten sprechen und sind so ein bisschen überfordert. So. Also diese Gespräche finden gerade statt, aber natürlich braucht das so ein bisschen noch. Ne? Und die haben jetzt gesagt 1,5 Millionen, also wie gesagt, ist erstmal ein Pilot für dieses Jahr und nochmal 1,5 Millionen für nächstes Jahr. Ja gut, jetzt haben wir schon Mitte April, das wird sportlich. Wir sind aber dran und schauen da, dass wir das tatsächlich jetzt noch in diesem Jahr an den Start bekommen. Also wir können letztendlich nur Druck machen. Letztes Wort hat da dann auch immer die Verwaltung, aber auch da die Kulturverwaltung, die BKM, hat das Support angeboten und hat sich damit eingeschaltet, dass es dann quasi ministeriumsübergreifend da einen Austausch gibt und damit wir das wirklich so schnell wie möglich noch an den Start bekommen, weil so ein Fachwort, es gibt ja immer noch so die Überjährigkeit, also manchmal dürfen bestimmte Ministerien bereitgestellte Gelder nicht ins nächste Jahr mitnehmen. Und dann wäre dann quasi dieses Geld weg. Und das wollen wir natürlich vermeiden, weil es gibt genügend Fälle und Clubs, die einfach diese Investitionen brauchen. Also da sind wir dran und wir hoffen, dass es noch dieses Jahr startet.
Genau. Es bleibt also noch abzuwarten, ob dieses Schallschutzprogramm in diesem Jahr noch seine Anwendung findet. Jetzt haben wir schon von ein paar Maßnahmen erfahren, die zumindest in den Startlöchern stehen oder kurz davor sind, um die deutsche Clublandschaft zu unterstützen. Die Live-Musik-Kommission fordert allerdings noch ein weiteres Gesetz. Sie fordern die Erarbeitung eines Kulturraumschutzgesetzes. Das Ziel eines solchen Gesetzes wäre es, die vermeidbare Verdrängung von Kulturorten zu verhindern oder unvermeidbare Verdrängung durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. Christian Ordon hat mir Näheres dazu erzählt.
Das war tatsächlich eine der ersten Forderungen, die wir hatten, so zu sagen, so, warum kann man nicht Bereiche in der Stadt einfach so als Kulturraum definieren, wo dann quasi andere Richtwerte gelten und das dann dementsprechend auch gesetzlich festhalten. Ne? Genau, das ist eine sehr alte Forderung, die wir auch immer noch vor uns hertragen. Und ich meine, gerade Hamburg sieht man ja irgendwie, da hast du diesen konzentrierten Bereich wie den Kiez und St. Pauli, wo das durchaus Sinn machen würde. Es gibt ja aber genau ähnliche Kieze in anderen Städten, wo man auch sagen würde, das würde den Kommunen oder beziehungsweise eher den BetreiberInnen, den Kulturakteuren da schon sehr helfen. Da hat tatsächlich Köln einen ersten großen Schritt gemacht in Ehrenfeld, wo sie bestimmte quasi so ein Umfeld skizziert haben, wo drei Clubs drin liegen, wo man sagt, okay, da müssen wir mal, also die müssen wir schützen und die müssen wir anders behandeln. Ja, und das sind dann so kleine Punkte, die wir dann immer versuchen, dann irgendwie auch auf Bundesebene zu spielen und zu sagen, ist durchaus möglich und lass uns das doch irgendwie vorangehen.
Und wo wir gerade bei der Verdrängung von Kulturorten sind. Wenn Musikclubs nicht ganz schließen, dann ist die Umsiedelung dieser Orte in andere Stadtteile oft ein Thema. Neue Orte bieten aber auch neue Herausforderungen und Fragen, die man sich vorab stellen muss. Und auch die sind nicht immer einfach, wie Christian Ordon mir auch verraten hat.
Das ist total schwierig. Also erstmal den Mut zu haben, zu sagen, okay, das machen wir. Also beziehungsweise, was heißt Mut, ne? Also das ist ja ein Lebenswerk, was du da mit dir trägst. Und das kannst du ja jetzt nicht einfach, okay, jetzt fällt der Raum weg, na, gut, dann höre ich auf. Also du nimmst du ja alles mit, was dir irgendwie da angeboten wird, ne? Also du kriegst einen neuen Standort. Erstmal nimmt dein Publikum das überhaupt an. Wie sind da die Kriterien, die Anbindungen? Ne? Wir hatten beispielsweise vor 2 Jahren eine Konferenz in Dortmund gemacht. Wir haben eine eigene Konferenz, ja, statt nach 8, kurz getriggert. Die waren in Dortmund und da haben die Betreibenden gesagt, ja, wir wurden eigentlich in den letzten Jahren alle an den Stadtrand verfrachtet und haben dann gemerkt, ja, der letzte Bus in das Gebiet, der fährt 20 Uhr. So. Also da fehlt denn auch die Infrastruktur. Die Leute müssen sich auch irgendwie wohlfühlen, wenn sie dahin wollen. Und das sind natürlich alles Faktoren, wo du erstmal gucken musst, okay, wie wird es angenommen, wie wird die neue Venue angenommen. Dann sind es ja Unmengen an Kosten, die da entstehen, die du eigentlich vielleicht vorher so noch nicht auf dem Zettel hattest. Ja, das sind schon eine Menge Herausforderungen.
Es bleibt also spannend, wie sich die Lage auch in Zukunft entwickeln wird. Wir nähern uns langsam dem Ende dieser Folge und dem Einblick in die Lage der deutschen Clublandschaft und für was innerhalb dieser Branche aktuell eigentlich gekämpft wird. Bei all dieser Theorie, mit der sich Christian tagtäglich beschäftigt, darf aber natürlich auch die Praxis nicht zu kurz kommen. Deshalb hat er mir zuletzt noch von seinem letzten Konzerthighlight erzählt. Ich verabschiede mich nun schon mal. Mein Name ist Liz Remter. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Abonnieren nicht vergessen, wenn euch Ruhestörung gefällt. Und das letzte Wort hat Christian Ordon.
Mein letztes Highlight war tatsächlich Team Scheiße vor 14 Tagen in der Markthalle. Also, weil es ist einfach eine unglaublich gute Liveband. Und die hatten so einen wahnsinnig tollen Bühnenaufbau mit einem riesigen Desktop, so auf Windows 95 gemacht. War großartig, war eine sehr, sehr schöne Show.